Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Als sich Klar und Elias begegnen, da ist ziemlich schnell klar, dass da was ist, und zwar etwas anderes als bisher. Denn Elias ist ein attraktiver Schauspieler, hat sich aber nie so richtig einlassen können, und Clara, die elegante Fotografin, wollte das nicht mehr nach dem Tod ihres Mannes. Aber jetzt ist alles anders, und wie die beiden sich da reinstürzen ins Gefühlschaos und sich dabei fast wieder verlieren, das erzählt Ewald Ahrens in seinem neuen Roman Die Liebe an miesen Tagen, und ich freue mich jetzt, mit ihm darüber sprechen zu können. Guten Morgen nach Nürnberg. Herzlich willkommen, Herr Ahrens.
Guten Morgen, Frieda. Hallo.
Ich habe ja schon ein bisschen was über Ihre beiden Hauptfiguren erzählt. Das sind ja fast, dachte ich, so Prototypen unseres Beziehungslebens. Also Leute, die eigentlich auch sehr gut allein klarkommen. Was hat Sie daran beschäftigt?
Naja, gerade das, dass Sie eigentlich gut alleine klarkommen, aber da ist dieses kleine Eigentlich. Ja? Und dieses kleine Eigentlich führt dann dazu, dass das Leben dann doch immer um diese 10 oder 15% nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Und dann fragt man sich, wird diese Lücke nicht immer größer? Und kann ich denn und will ich denn eigentlich auch dieses Leben, wie ich es gerade führe, so weiterführen? Und das wollen meine beiden nicht.
Und die haben da auf einmal diese große Liebe, die geht dann fast wieder kaputt, weil beide unterschiedliche Vorstellungen haben. Clara bekommt ein tolles Jobangebot in Hamburg und der Elias ruft nicht sofort Juhu, als sie fragt, ob er mitkommt. Das ist ja so bei so selbstständigen und selbstbewussten Menschen heute. Ist das gar nicht mehr so einfach, da eine Linie zu finden, oder?
Nee, überhaupt nicht. Und das ist, ich glaube, also die beiden haben ja noch bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit, tatsächlich dann zu wechseln. Bei vielen ist es ja so, wenn die in einem Job sind, da sind dann vielleicht noch, da sind dann Kinder im Hintergrund, da ist oft eine gescheiterte Ehe, die schon Jahre zurückliegt. Und trotzdem ist es dann nicht so einfach, die Sachen hinter sich zu lassen und eine Beziehung neu zu beginnen. Und ja, je älter man wird, ist es, desto schwieriger ist es auch, desto mehr, ich will mal sagen, so Ballast, nein, eigentlich ist es kein Ballast, sondern desto mehr Geschichte bringt man mit. Und da wird es dann schwierig, wenn zwei Menschen aufeinander prallen, die sagen, ja, wir wollen einander. Und dann ist die Frage, ja, aber können wir uns auch mit unserer Geschichte lieben?
Jetzt kommt ja auch die Generation davor in Ihrem Buch vor, über Claras alte Eltern. War da das noch einfacher?
Ich weiß nicht, ob das wirklich einfacher war. Also wenn ich meine Eltern angucke, denke ich mir, ich weiß es nicht so richtig. Die haben eine schwierige Beziehung geführt, die bis zum Ende gehalten hat. Aber, und das waren dann auch bewusste Entscheidungen dazwischen, aber da gab es dann schon lange Phasen, wo die auch, also wo die beide eigentlich ihr eigenes Leben geführt haben. Und dann wieder zusammengefunden haben im Alter. Das fand ich übrigens sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Vater sich irgendwann mal so liebevoll um meine demente Mutter kümmern würde, wie er es dann getan hat. Das war so, als ich, denke ich, so 30, 35 war, war das nicht abzusehen.
Ah, da kommt also die demente Mutter von Clara her. Das fand ich nämlich ganz toll an ihrem Roman, dass es so großartige Nebenfiguren und Nebenhandlungen gibt. Und eine davon ist eben diese Mutter von Clara, Annemarie. Das ist eine sehr tolle, witzige Frau, finde ich. Haben Sie sich da auch so über dieses eigene, Ihr autobiografischen Zugang dazu reingearbeitet? Oder wie sind Sie da in dieses Thema so reingekommen?
Also ich hatte, bevor ich... Also wenn man so ganz anfängt, eine Schriftstellerkarriere zu unternehmen, dann kann man ja noch lange nicht davon leben. Und ich habe tatsächlich ein Jahr lang auch im Altersheim gearbeitet, auf dieser geschlossenen Station, wo ganz viele Demenzkranke schon damals waren. Und da bin ich damit das erste Mal in Kontakt damit bekommen und habe viel witzige Geschichten erlebt und auch sehr, sehr tragische. Und als meine eigene Mutter dann dement wurde, da ist vieles davon wieder hochgekommen. Und ich hätte es jetzt nicht gedacht, aber es war dann doch so, dass das Eingang in das Buch gefunden hat, weil es auch mein Leben über 5, 6, 7 Jahre lang ziemlich beeinflusst hat. Und dann, klar, das geht nicht einfach so an einem vorbei. Und außerdem fand ich, dass es wichtig ist, dass solche Sachen auch in einen Unterhaltungsroman, dass sowas auch mit dabei ist, weil ich wollte sowas nicht ausblenden.
Und das ist ja dann auch nochmal ein Erzählstrang, über den eben quasi auch die Liebe zwischen Kindern und Eltern reinkommt. Das verarbeiten Sie auch noch auf einer anderen Ebene, denn Elias hat eine erwachsene Tochter, Jule. Machen die beiden eigentlich was besser als die Generation Clara und Annemarie?
Ich glaube schon. Also Die Liebe an miesen Tagen bezieht sich ja tatsächlich nicht nur auf die Liebe zwischen den beiden, sondern tatsächlich auch auf diese miesen Tage, die die Mutter hat, die ja merkt, dass sie immer weiter abdriftet und deswegen da unglaublich hadert. Und die Kinder, die das auch merken. Und es ist schon komisch, wenn sie als Kind, auch wenn sie schon lange erwachsen sind, das erste Mal mit einem anderen Namen angesprochen werden oder einfach nicht mehr erkannt werden von ihrer eigenen Mutter. Und wie hält man diese Liebe aufrecht? Das ist auch so ein Teil dieser Geschichte. Und bei den Jüngeren, also bei Jule und Elias, der versucht da anders zu sein. Der versucht, zu seiner Tochter einen direkteren Kontakt zu haben und auch insofern, der will keine Distanz aufrechthalten zwischen sich und seiner Tochter, der will sie tatsächlich auch lieben. Mhm. Und er will, dass sie auch ihn liebt, natürlich.
Und ich fand es auch wieder sehr schön, wie Sie diese Jugendliche beschreiben und diesen Geist da so erfassen. Das war ja auch in Ihren Büchern davor, der große Sommer und alte Sorten, da ging es auch um Jugendliche. Hängt das Interesse an diesem Lebensabschnitt, sage ich mal, auch mit Ihrem Beruf als Lehrer zusammen, dass Sie da auch noch näher dran sind an den jungen Leuten?
Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich näher dran sein will. Ich bin einfach, ich hätte es früher nicht gedacht, aber ich unterrichte gerne. Ich bin gerne mit jungen Leuten zusammen, weil das auch so ein Privileg ist, in dieser Zeit noch, sagen wir mal, in die Geistes- und Herzensbildung ein bisschen mit eingreifen zu können, ein bisschen was da zu tun. Und das ist eine tolle Sache. Und auch deshalb, weil da noch so viel offen ist. Und klar, dann ein bisschen kommt dann auch zurück ins Schreiben vielleicht. Aber ich glaube, das ist manchmal gar nicht so viel, sondern ich erinnere mich auch einfach daran, wie ich als Jugendlicher war, wie das war, diese Unsicherheiten, diese Schwierigkeiten, die man hatte, aber gleichzeitig auch dieses Gefühl, dass man so viele Chancen hat. Und das habe ich nicht vergessen. Ich glaube, das kommt auch mit rein.
Wie erleben Sie denn die jungen Menschen? Wir haben das ja immer wieder das Thema, dass die Gesellschaft so aufs Alter ausgerichtet ist. Das kommt ja jetzt in Ihrem Roman auch vor. Sie haben quasi alles drin. Und in der Pandemie war das ja eben ein ganz großes Thema. Die Bildung und immer noch ist wenig passiert. Wie nehmen Sie das wahr als jemand, der da quasi mittendrin ist unter den Jugendlichen?
Also ich würde es einfach so machen. Ich würde, wenn Sie mich jetzt nach einer bildungspolitischen Sache fragen, ich würde die Klassen alle halbieren und dann hätten wir ein perfektes Arbeitsklima. Dann könnte man wirklich gut arbeiten. Aber das bloß nebenbei.
Das höre ich von meinen Kindern auch immer. Wenn die halbe Klasse krank ist, ist der Lehrer glücklich. Und die Kinder auch.
Ja, aber nicht deswegen, weil sie krank sind, sondern deswegen, weil sie wirklich alle im Blick haben können. Mhm. Und weil es einfach so viel ausmacht, weil die direkte Ansprache ja viel mehr ausmacht als was ich da vorne mache, das können Sie auch als YouTube-Video und besser runterladen. Aber das Gespräch und den direkten Kontakt und das, was Erziehung eigentlich ausmacht, das hat man nur dann, wenn man auch die Möglichkeit hat, direkt mit den Kindern zu sprechen.
Ja. Also Sie sind offenbar ein engagierter und leidenschaftlicher Lehrer, aber wie machen Sie das überhaupt dann auch noch einen Bestseller nach dem anderen zu schreiben? Wir können ja heute auch nur miteinander sprechen, weil Sie heute offenbar nicht unterrichten. Wie kriegen Sie das so unter den Hut? Sie nach Hause und korrigieren dann erstmal Klassenarbeiten und schreiben dann 2 Stunden oder wie darf ich mir das vorstellen?
Nee, das haben Sie ganz gut erfasst. So, wenn ich gehe nach Hause, korrigiere erst alles, damit es dann weg ist, weil solche Sachen nerven mich. Und dann schreibe ich an den Wochenenden, an den freien Tagen. Ich arbeite ja nicht Vollzeit. Und ich bin vielleicht ein leidenschaftlicher Lehrer, aber wahrscheinlich bin ich kein guter Lehrer. Deswegen habe ich so viel Zeit.
Das ist sehr bescheiden. Da müssten wir mal Ihre Schüler fragen. Was sagen die denn überhaupt? Wissen die, dass Sie so ein erfolgreicher Romanautor sind?
gestern im Unterricht kamen dann 3 von Ihnen auf mich zu mit dem Instagram-Account offen und haben gesagt, Herr Hans, wenn Sie dann auf der Lesereise sind, wer unterrichtet denn dann für Sie? Wo sind Sie denn dann? Und ich habe gesagt, ich bin aber trotzdem hier. Ich bin bloß dann weg, wenn ich freie Tage habe und an den Wochenenden. Und dann changierte das so ein bisschen zwischen schade und zum Glück.
Ja, das stelle ich mir auch ganz lustig vor, wenn vielleicht die Eltern von ihren Schülern auch ihre Bücher kennen und dann denken, ja, unsere Kinder haben ja so einen tollen Lehrer, der ist auch noch Romanautor. Ja, haben Sie das auch schon erlebt?
Naja, es gibt bei den Elternabenden schon manchmal so Situationen, wo ich denke, es geht weniger um das Kind als darum, dass die mal mein Gesicht sehen. Mhm. Und manchmal kommt auch verschämt dann eine Schülerin nach der Stunde und sagt, also meine Mutter hat ihr Buch gekauft und möchte, dass sie signieren. Und Und das ist ihnen dann, manchen ist es ganz furchtbar peinlich, die sagen, ah, das hätte meine Mutter selber machen sollen. Und so. Aber dann anderen gefällt es wieder ganz gut. Ich glaube, es ist auch deshalb schön, weil ein Stück von einer anderen Welt, aus einer ganz anderen Berufswelt da direkt reinkommt und sie mich auch fragen können. Viele von denen schreiben ja. Die sind dann, und die fragen dann, können Sie da mal drauf gucken? Und wie wird denn überhaupt ein Buch zum Buch? Und wie funktioniert das mit einer Lektorin und so? Und das kann ich gut beantworten. Und das ist dann schon, das macht Ihnen Spaß, glaube ich.
Geben Sie keine AG kreatives Schreiben an Ihrem Gymnasium?
So weit kommt es noch. Ich werde mir doch meine eigene Konkurrenz nicht herziehen.
Das ist gut, aber die brauchen Sie ja gar nicht. Ich wollte Sie auch noch, Sie waren ja zweimal Lieblingsbuch der Unabhängigen und ich könnte mir vorstellen, der neue Titel ist auch ein Kandidat dafür. Was bedeutet Ihnen diese Anerkennung durch den unabhängigen Buchhandel, Herr Arends?
Ich werde mich jetzt gerade mal rauskicken aus dem Rennen und dem Deutschen Buchpreis und sagen, dieser Preis, also dieses Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler, bedeutet einfach, dass da draußen 800 Buchhändlerinnen sind, die dieses Buch gelesen haben und denen das gefällt. Ich glaube nicht, dass sie einen Preis finden, der mehr Anerkennung ausdrückt als den hier. Da sind mir, ehrlich, da ist es dann wirklich so, der Buchpreis ist eine tolle Sache und es hört sich toll an, aber wenn ich zu wählen hätte, würde ich immer den Preis dieses Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändlerin nehmen. Weil es nämlich auch so ist, jetzt breche ich nochmal eine Lanze dafür, für die Buchhändler. Denn der Bestseller, der wird ja nicht bei mir am Schreibtisch geschrieben. Und den macht auch nicht der Verlag, sondern das machen die Buchhändlerinnen, die da draußen sind und sagen, hier, lesen Sie das Buch vom Arends, das ist nicht schlecht. Mhm. Und dann entsteht ein Bestseller. Das bin ja nicht ich, der das Buch auf die Spiegel-Bestsellerliste hebt. Das sind die Buchhändlerinnen da draußen. Und für die muss man immer und immer wieder eine Lanze brechen, weil zum Beispiel auch Amazon keine Lesungen veranstaltet.
Also hoffentlich haben das jetzt alle und Buchhändler in Deutschland gehört. Ewald Arends, vielen Dank für dieses Loblied auf den Buchhandel und vielen Dank für dieses Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Okay, ich danke Ihnen und hoffentlich bis bald.
Ja, bis bald, Herr Arends. Und Ihr Roman, der Roman Die Liebe an miesen Tagen, ist beim Dumont Verlag erschienen und hat 384 Seiten.